Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Ach, wisst ihr, Leute, die MLS ist doch was Feines. Wie ist eine kleine Wundertüte, man weiß nie, was passiert. Und ein altes Sprichwort besagt natürlich, das Spiel endet erst, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Nicht wahr, Vincent? Anne, würdest du mir auch zustimmen?
Also ich mache das aus Perspektive von MLS-Teams und sage nein, ich stimme dir nicht zu.
Okay, vielen Dank. Ich bin sicher, ihr wisst, wo ihr eingeschaltet habt. Falls ihr neu hier seid, ich begrüße euch recht herzlich hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Wir sind angelangt bei Folge 188. Mein Name ist Daniel und ihr habt gerade schon den bezauberten Vincent gehört und auch die liebe Anne. Erstmal vorab die Frage, Vincent, Fantasy lief nicht so gut für dich? Ich meine, ich kann behaupten, dass ein hohes Pferd nur so gut springt,
ja, wie es muss. Man muss seine Tradition schon treu bleiben.
Von daher habe ich mit 40 Punkten gewonnen. Zum Vergleich, in guten Wochen hast du auch mal 100 Punkte. Von daher kann ich mich nicht beklagen. Aber wir sind natürlich hier, um auch viel über die MLS zu reden. Gab auch ein paar Spiele in der CONCACAF Champions League. Und ich würde eigentlich auch vorschlagen, dass wir mit den Spielen beginnen. CONCACAF Champions League, das Pendant zur UEFA Champions League, wie wir es im europäischen Raum kennen. Da gab es ja einige Vertreter aus der MLS und auch einige Teams, die weiterhin um den Einzug in die nächste Runde kämpfen, beziehungsweise um den Gewinn der CONCACAF Champions League. Unter anderem Inter Miami gegen Nashville. Ein Spiel zweier Teams, die seit nun mehr als 5 Jahren in der MLS spielen. Tatsächlich kamen beide zeitgleich in die Liga. Und bislang hatte, ich würde sagen, Nashville immer so ein bisschen die Nase vorn. Gut, beide Teams haben in der MLS so nicht die großen Erfolge einfahren können, beziehungsweise noch kein Stern. Vielleicht ändert sich das in dem Jahr. Wie lief denn das Spiel? Hat es einer von euch angeschaut, beziehungsweise möchte jemand von euch davon berichten?
Ja, na klar, Vincent und ich sind beide mitten in der Nacht aufgestanden, um uns diese Partie anzusehen. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, das heißt ja gar nicht mehr CONCACAF Champions League, sondern es heißt ja mittlerweile CONCACAF Champions Cup. Man hat es ja mal wieder umgenannt.
Ich weiß.
Warum auch immer. Ja, also ein wahnsinnig spannendes Spiel. Wir haben uns beide darüber gefreut, dass wir aufgestanden sind. Wir haben über Discord miteinander geschwatzt die ganze Nacht für dieses Spiel. Mhm. Und es endete in einem recht fairen Ergebnis mit 2:2. Tore von Messi, von Miami kamen unter anderem von Messi und Suarez. Und ja, bei Nashville braucht es nur ein Star. Und das ist Scheffelberg. Der hat beide Tore gemacht. Aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass Miami durchaus das stärkere Team war. Zumindest was da vorne ging, waren sie schon auch dominierend und haben sehr, sehr viel Druck gemacht. Und am Ende dann, ja, recht spät zu ihrem Glück tatsächlich den Ausgleich gemacht. Weil klar, mit einer 2-0-Führung legt sich Nashville natürlich ganz entspannt zurück. Und ja, dann kam halt Messi und Suarez. Suarez machte den Ausgleich übrigens in der, ich glaube, 98. Minute war es gewesen.
Ja, irgendwann in der Nachspielzeit, da sind wir wieder beim Thema, Spiel endet, wenn der Schiedsrichter abpfeift.
Es wird so lange gespielt, bis Miami trifft.
Oder das. Nee, wie du schon gesagt hast, in einer anderen Dimension gewinnt Miami das Spiel. Auch verdient, muss man sagen. Jetzt gab es aber ja vor dem Spiel etwas Interessantes, was man so von MLS-Teams nicht kennt, beziehungsweise man das eher im europäischen Raum kennt. Wisst ihr, wovon ich rede?
Nein.
Okay. Euer Schweigen natürlich, wie ihr es mir auch gerade bestätigt habt, als Nein. Es gab ja vorm Spiel eine kleine Botschaft von Nashville, die sich so ein bisschen an die Auswärtsfans, beziehungsweise die, ich nenne sie Messi-Fans, weil es sind keine Fans von Inter Miami, sondern von Messi. Und es wurde tatsächlich zu bestimmten Sektoren der Zugang untersagt, wenn diese erkenntlich Fan von Messi sind, beziehungsweise kein Anhänger von Nashville. Habt ihr die Meldung mitbekommen? Oder?
Ich habe die Meldung in die Gruppe gepostet.
So ein bisschen an euch vorbei. Ich weiß, korrekt. Ich wollte trotzdem nur mal Vincent fragen, nicht, dass er das irgendwie nicht zur Kenntnis genommen hat. Nein, also wie gesagt, auf gut Deutsch, Nashville hat untersagt oder hat den Zugang zu Auswärtsfans in bestimmten Sektoren untersagt, was ich finde in Ordnung ist. Ich meine, du kennst es auch von Europa, da kann es auch mal sein, dass du als Auswärtsfans in bestimmte Blöcke nicht rein darfst. Das ist auch einem Kumpel von mir mal passiert. Soll es geben. Ich finde die Art und Weise, wie es Nashville kommuniziert hat, gut. Die haben das früh genug angekündigt. So konnten sich natürlich die Fans darauf einstellen, dass sie das Pink mal im Schrank lassen und vielleicht was Neutrales, wie zum Beispiel Grün anziehen. Weil Grün ist auch so ein bisschen die Farbe der Hoffnung. Und wenn du eine schlechte Verteidigung hast wie Miami, dann musst du natürlich schon eher hoffen, dass es was wird. Um es mal so auszudrücken.
Aber ich find's jetzt eigentlich auch ganz gut, dass die das machen. Oder was heißt nicht falsch?
Also, bevor ich aufs Rückspiel eingehe, Anne, wie findest du die Art und Weise, wie Nashville das gehandhabt hat?
Naja, gut, ich glaube, man hätte es ein bisschen gelernter machen können, weil sie haben es halt als Share-Pick in Social Media geteilt. Ich glaube, ein oder zwei Tage vor dem Spiel. Und darüber hat sich natürlich so ein bisschen die Fanszene auch der anderen Teams lustig gemacht. Aber an sich ja, ich kann es komplett nachvollziehen, dass du vor allem auch in der Supporters Group nicht willst, dass da etliche Messi-Fans rumstehen. Aber ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie krass das sonst tatsächlich ist. Also gerade in den Blöcken, in denen sonst die ganzen Supporters Groups sind, wie viele da dann tatsächlich mit Messi-Shirt auftauchen würden. In den anderen Blöcken, ja, klar, aber so in den Standard- oder Stammblöcken, weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob es wirklich tatsächlich nötig war.
Ja, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu abgeben, gerne auf den sozialen Kanälen. Die sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Rückspiel, nächsten Donnerstag. Ich weiß nicht, ob ihr die, wenn ihr die Folge hört, ob es schon rum ist, das Rückspiel oder noch nicht. Die anderen Spiele der CONCACAF Champions League, um mal darauf sprechen zu kommen, war Philadelphia gegen Pachuca und Orlando gegen die Tigres. Beidesamt endeten Taulus 0-0. New England hat gegen Alajuelense im Hinspiel 4-0 gewonnen. Auch überragend natürlich. Cincinnati gegen Monterrey zu Hause mit 0-1 verloren. Und da gab es dann nochmal ein anderes Spiel in der CONCACAF Champions League. Und zwar im guten Shell Energy Stadium, wo der letztjährige Sieger des MLS Cups Columbus auf Houston traf. Vincent, du so als geheimer Nächtiger in Bettwäsche von Houston Dynamo, möchtest du uns von dem Spiel berichten? Oder haben die ganzen Schmerzen dich daran gehindert, das Team deiner Träume zu supporten?
Ja, Houston. Mein Herz, meine Seele.
Oder möchtest du nicht zugeben, dass du nach 90 Minuten nach das gut, ich gehe schlafen wird, auch nur nicht.
Ich bin davon ausgegangen, dass ein Fußballspiel 90 Minuten geht und bin dann ins Bett. Aber vertraue da niemals einen Schiedsrichter. Ja, es ist, ich glaube, das werden wir heute noch öfters hören. Tore nach den 90 Minuten. Ich habe jetzt von dem Spiel nichts gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass halt Columbus, ich glaube, 95. oder so, dann das 1-0 gemacht hat.
Alexandru Irinil Matan hat in der Nachspielzeit, nachdem er tatsächlich eine Viertelstunde zuvor eingewechselt wurde, das Tor geschossen. Und ich sehe, das wird mir leider jetzt öfters ergehen, dass der Bursche halt einfach echt jünger ist als ich. Der hat am 29.08.99 Geburtstag. Also das ergeht mir echt noch öfters so, dass ich irgendwelche Geburtsdaten sehe und denke, wie, die sind jünger als ich, die sind doch erst 12, aber in Wirklichkeit sind die schon 24. Eigentlich echt tragisch. Wie gesagt, auch Rückspiel von den Spielen kommende Woche ist eigentlich noch überall alles drin, außer natürlich bei New England. Da wird es schon schwer weiterzukommen, zumal die Auswärtstorregelung ist, soweit ich weiß, nicht existent in der CONCACAF, im CONCACAF Champions Cup. Da könnt ihr mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, aber mein letzter Stand und auch der von vergangener Saison war, dass die Auswärtstorregelung dort noch besteht.
Aber wieso?
Vor mir?
Wieso wird das für New England schwer? Die haben doch das.
Nein, nicht für New England. Für alle Rolenze wird es schwer.
Ach so, ja, okay.
Aber wir haben schon alles gesehen im Fußball, ist alles möglich. Ich meine, es gab auch schon Teams, die haben im Hinspiel der Champions League 4-0 gewonnen und hat 6-1 verloren. Bevor wir zur MLS kommen, es gab Berichte, beziehungsweise ich weiß es nicht, inwieweit die stimmen, in der kommenden Saison, beziehungsweise nächstes Jahr, findet ja diese Club-WM statt in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, das ist deswegen in den Staaten, weil die WM 26 auch dort stattfindet, beziehungsweise unter anderem in den USA stattfindet. Und anlässlich dessen schickt natürlich die ganzen Kontinentalverbände Teams hin, die dort antreten. Unter anderem aus Deutschland ist, soweit ich weiß, der FC Bayern dabei und Borussia Dortmund. Klar, Real, Barca, PSG und wie es alle heißt, sind auch alle dabei. Und ich habe so den Nebensatz gehört, dass jeder Verband selber entscheiden darf, was er für Teams abschickt, beziehungsweise wie er das handhabt. Dann dachte ich auf der einen Seite, ja cool, sind vielleicht die Saunas dabei. Aber dann fiel zu der Nebensatz, ja, es könnte ja sein, dass die CONCACAF für Publicity und für PR Inter Miami hinschickt.
Ich wollte gerade sagen, die schicken die Frage, doch auf jeden Fall Inter Miami mit Messi.
Wie ihr das findet, wenn jetzt, also klar, wenn Inter Miami die CONCACAF Champions League gewinnt, dann führt kein Weg dran vorbei, aber wenn jetzt irgendwie Columbus oder irgendjemand anderes das gewinnt. Ich nehme jetzt wirklich Columbus, weil die ist natürlich auch der Gewinner des MLS Cups. Und wenn die dann um die Chance gebracht werden, sich vor große Bühne zu behaupten, ist doch eigentlich schon frech. In meiner Meinung. Also, wie gesagt, wenn die MLS bzw. CONCACAF denkt, PR ist wichtiger als irgendwie, beziehungsweise, was heißt PR, ob Messi nächstes Jahr dort noch spielt, weiß man ja nicht. Von daher muss man natürlich schauen.
Die Frage ist ja, wie viele Teams kann und will die CONCACAF schicken? Rein theoretisch können sie ja den Sieger vom Champions Cup schicken und zusätzlich ein weiteres Team. Aber ja, also würde man jetzt wirklich nur Inter Miami wählen, weil man Messi dort haben will, fände ich es dann auch schwach. Wenn Inter Miami irgendwie ein starkes Turnier spielt oder von mir aus eine starke MLS-Saison, dann okay, vielleicht. Also wenn sie sich irgendwie sportlich dafür qualifizieren, klar, warum nicht? Aber wenn es dann halt wirklich nur ist, weil sie Messi haben, nee, also dann endet halt irgendwann auch mal die Geduld mit dem ganzen Quatsch, der eh schon jetzt ziemlich am Nerven ist. Also wenn sie sich im kompletten spielerischen Mittelfeld überall befinden oder gar weiter unten und dann trotzdem zur Club-WM dürfen. Eher nicht.
Ja, aber wir werden sehen. Ich meine, my prediction ist, wenn Inter Miami tatsächlich und wenn Messi bei Inter Miami bleibt, dann wird egal, auch wenn irgendein Team der Invincible Season spielt in der MLS, die CONCACAF wird definitiv Inter Miami dann hinschicken, aber wenn Messi gehen sollte Ende des Jahres, dann wird sich das natürlich zeigen. Aber Jetzt mal zurück zu meiner Frage von vor 2 Minuten. Habt ihr noch was zur CONCACAF Champions League Schrägstrich zum CONCACAF Champions Cup? Oder holen wir uns kurz einen Tee und machen ein kleines Päuschen?
Ich hätte nur eine Kleinigkeit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr das vorhin angesprochen hattet. Für Orlando und für Philly sieht es ja gar nicht so gut aus, weil die beiden jeweils das Heimspiel hatten und der Gegner von Orlando heißt Tigres. Das heißt, sie müssen das nächste Spiel jetzt auswärts bei Tigres spielen. Das wird extrem schwer und Orlando hat ja jetzt erst frisch ganz schön aufs Maul bekommen, in der MLS zumindest. Und auch Philly muss auswärts ran, nachdem sie jetzt nur ein 0-0 gespielt hatten. Das könnte sehr unangenehm werden für beide Teams. Also beide müssen da wirklich sehr motiviert an die Spiele gehen. Ansonsten verabschieden sie sich, glaube ich, dann aus dem Turnier.
Okay. Wir verabschieden uns aber in ein kurzes Päuschen, sind dann gleich wieder für euch da, hier auf mein Sport-Podcast. Wir sind zurück hier bei unserem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir hatten es ja gerade vom CONCACAF Champions Cup, früher auch bekannt als CONCACAF Champions League. Jetzt brauche ich eine gute Überleitung. Ich glaube, die ganzen Teams, egal ob sie jetzt gewinnen oder verlieren, aus der MLS, die werden die Spiele schon ein bisschen zelebrieren, weil ich meine, es gibt ja, oder wie es sagen immer in der Kreisliga, wenn du bessere Schiris willst, dann musst du besser spielen, dass du aufsteigst und je höher du spielst, desto besser sind die Schiedsrichter. Natürlich nicht immer, du kannst auch natürlich in der Kreisliga einen absolut genialen Schiedsrichter haben, der für seine Verhältnisse super pfeift. Oder auch in der Profiliga einen Schiri, der mal einen schlechten Tag hat. Jetzt hat die MLS aber keine schlechten Schiedsrichter zurzeit, sondern gar keine. Da haben wir von einem Streik berichtet, der mit Beginn der Saison an den Start ging. Gab es da mittlerweile eine Einigung? Oder führt die Gewerkschaft der Referees denselben Kurs wie die Gewerkschaft der Lokführer in Deutschland, Anne?
Also mir ist ehrlich gesagt kein neuer Stand bekannt. Also gehe ich davon aus, dass es noch keinen gibt. Aber das ist ja, wie in der letzten Folge schon mal gesagt, es gab 2014 auch schon mal einen Streik der Schiedsrichter. Dort haben sie ja auch die ersten 3 Wochen, glaube ich, gestreikt. Und dann erst kam der Kompromiss zustande. Also ich gehe davon aus, da wird bald einer kommen.
Nee, also für die, die es nicht mitbekommen haben, ihr könnt gerne die vergangene Folge abchecken. Da haben wir den Streik, sind intensiv drauf eingegangen. Kurzfassung, warum streikt man natürlich? Man will natürlich mehr Geld haben, beziehungsweise man möchte auch ein bisschen bessere Reisekosten kriegen, weil ihr dürft nicht vergessen, die USA ist halt immens größer als Deutschland. Und wenn du natürlich als Schiedsrichter eine Reise auf dich nimmst, dann bist du da halt wirklich viele Tage unterwegs und dementsprechend möchtest du natürlich auch eher entlohnt werden, weil in der Bundesliga bist du vielleicht mal ein Wochenende oder einen Tag eingespannt. Du fährst oder fliegst mal zum Spiel hin von, lass jetzt mal NRW nach Bayern sein und gut ist, dann bist du am nächsten Tag wieder bei Familie und so. Aber in der MLS kann es halt auch mal sein, dass du halt wirklich eine 4-stellige Anzahl an Meilen auf dich nimmst. Nur für eine Fahrt und dementsprechend möchtest du natürlich auch entlohnt werden, wenn du einen größeren Aufwand hast, sag ich jetzt einfach mal. Und der ist deutlich gegeben im Vergleich zu Europa. Also so viel dazu. Schreibt auch mal gerne hier eure Meinung dazu, wenn ihr es nicht schon getan habt. Würde mich natürlich interessieren, ob ihr da so ein bisschen auf der Seite der Referees seid oder ob ihr der Meinung seid, dass da die Schiedsrichter übertreiben bzw. sich wichtiger machen, als sie tatsächlich sind. Reden wir auch jetzt mal über die MLS. Ich weiß, wir hatten den Spieltag in der vergangenen Woche, Anfang März, hatten wir nicht mit drinne. Gab es da irgendeine relevante Partie, wo wir unbedingt drüber reden müssen, wo unausweichlich ist?
Ich würde mal sagen, da gab es schon einige, würde ich sagen. Aber jetzt so spontan einfallen würde mir mal einfach die Partie von Atlanta gegen New England wegen zwei Elfmetersituationen und schönen Toren.
Aber das ist doch diese Woche, nicht die Woche davor.
Ach ja, stimmt. Ach ja, stimmt, wir haben ja 2 Wochen, da war ja was.
Alvincent, was kannst du eigentlich?
Na gut,
Ja, wir müssen über die Partie reden. Und zwar, ich habe, glaube ich, Anfang der Saison den Hot Take aufgestellt, dass Orlando doch so krass sei, aber die wurden halt mal ein bisschen eingeschult von Miami. Um genau zu sein, von Luis Suarez, der weder einmal noch. Doch, der traf doppelt. Ein Fehler. Suarez Doppelpack, Messi Doppelpack und Taylor. Am Ende stand es 5-0 für Miami in der Höhe. Ich will nicht sagen, nicht unverdient, aber es kann auch anders ausgehen. Also, das war schon gnadenlos effektiv von Miami, aber in der Höhe. Vielleicht ein, zwei Tore zu hoch, tatsächlich, zu meiner Meinung, zu dem Spiel. Sonst aber gab es eigentlich keine nennenswerte Partie in meinen Augen. Viel oder wenig Tore tatsächlich im Vergleich zu anderen Spieltagen, aber ja, soll es auch mal geben. Der Spieltag. Es gab ja ein Spiel, was wortwörtlich ins Wasser gefallen ist. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, du reist irgendwie oder bist in der Nähe von dem Ort, wo dein Team mal spielt, weil du halt irgendwie weggezogen bist oder du beruflich dort bist und dann denkst du dir, cool, jetzt gehe ich mal hin. Oder aber du bist eingeladen in der oder zu der Partie und nimmst wirklich einen großen Weg auf dich, investierst natürlich Geld, Zeit und auch Motivation, um dann dieses Spiel zu sehen. Dass es nach 6 Minuten abgebrochen wird, weil Platz unbespielbar bzw. unter Wasser. Rede ist natürlich von Philadelphia gegen Seattle. Ey, ich hab's nicht gesehen. Zugegebenermaßen, ich bin früh morgens aufgestanden und dachte, geil, hier 6. Minute, Philly gegen Seattle. Ist bestimmt, wie viele andere MLS-Spiele, nach hinten verlegt worden. Dann hat man gesehen, gut, funktioniert nicht mit dem Platz und so weiter. Und zu der Zeit war es halt 21 Uhr und das ist eine Uhrzeit, die eigentlich noch normal ist, um das Spiel anzupfeifen. Aber da wurde ich direkt enttäuscht und habe gesehen, dass das Spiel verlegt wurde, beziehungsweise abgebrochen. War ich sehr traurig, tatsächlich, weil.
Aber so war das ja bei allen Spielen, die an dem Tag an der Ostküste stattgefunden haben. Also auch bei der Partie der Red Bulls gegen Dallas stand ganz lange die Frage im Raum, wird diese Partie überhaupt angepfiffen werden oder wird es entweder nach hinten verlegt oder wird es gar nicht stattfinden? Letztendlich hat sie stattfinden können. Ich glaube sogar auch ohne große Verzögerung. Aber also wenn man sich da auch mal ansieht, wie heftig das teilweise geregnet hat. Die hatten einfach nur Glück, dass der Platz nicht so sehr unter Wasser stand wie der von Philly. Das war ja wirklich komplett unbespielbar. Und interessanterweise gab es am Tag zuvor, glaube ich, war es, oder 2 Tage zuvor, noch ein anderes Spiel einer Nationalmannschaft, über das wir nachher mal reden können. Da hat es auch extrem viel geregnet und es war auch sehr, sehr viel Wasser auf dem Platz und da ist gespielt worden.
Ja, aber zu dem Spiel kommen wir dann, wie gesagt, gleich. Vincent, du hast ja das Spiel gerade so schön angeteasert zwischen Atlanta und dem neuen England.
Ja, also da gab es ja also das Spiel endete 4:1 für Atlanta und da gab es ja 2 Elfmeter. Und ich würde, also im ersten Moment fand ich beides sehr fragwürdig, würde ich mal sagen. Fangen wir mal mit dem zweiten an, weil der war dann doch ein bisschen klarer. Da war dann die Hand im Spiel und die hat halt den Ball ausgebremst und ja, war halt dann doch spielentscheidend. Ist dann doch ja, ein klarer Elfmeter, würde ich sagen. Den hat dann Giacomo Marques verwandelt. Das war übrigens sein erstes Tor von seinem Hattrick, der darauf folgte. Und beim ersten Elfmeter, den Almada dann verwandelte, war schon ein bisschen anders. Ich weiß jetzt gerade nur nicht mehr, welcher Atlanta-Spieler da auf den Keeper von New England zurannt. Bei New England ist er jetzt Ravas im Tor, neuer Keeper. Und das sah für mich im ersten Moment so aus, als würde der Atlanta-Spieler ein bisschen vorher abheben, bevor er den Keeper berührte. Man sah leider keine Wiederholung oder beziehungsweise eine Wiederholung, wo näher dran war. Aber ich meine, wenn ich so normal wiederholt habe aus der Ferne, war da wahrscheinlich schon eine Berührung. Er hat sich ja dann nochmal per Video angeguckt, der Schiri. Und ich denke mal, da wird dann schon eine Berührung da gewesen sein. Und dann durchaus auch ein berechtigter Elfmeter, auch wenn es halt ja, schon bitter ist, weil es war halt keine starke Berührung. Vielleicht, ich würde sagen, höchstens so ein Toucher.
Und allerdings dann, muss man auch dazu sagen, dass sie den Elfmeter schon allein dafür verdient haben, wie überhaupt diese Szene entstanden ist. Weil die Szene ist deshalb entstanden, weil ein Verteidiger von New England, ohne zu gucken, den Ball nach hinten spielt, innerhalb des Strafraums, zu einem anderen Verteidiger, der aber gar nicht so schnell reagieren kann und gar nicht damit rechnet, dass jetzt der Ball zu ihm gepasst wird. Und sich dann einfach ein Atlanta-Spieler, ich glaube, es war es Almada gewesen, ich weiß es nicht mehr, einfach im richtigen Moment freiläuft und zum Ball läuft und sich den Ball schnappt. Und allein dieser Rückpass in dem Spektrum, vor allem, das ist nicht sehr weit gewesen, alles voneinander weg. Wer sowas wagt, der verdient auch einen Elfmeter gegen sich. Auch wenn das natürlich bitter war. Aber also die Verteidigung hat zumindest in der Situation komplett lost gewesen.
Man darf nicht vergessen, der Ball, beziehungsweise das Tor, haben sie ja davor schon geschossen. Klar, es kam der Pfiff und so weiter und dann ist das Spiel unterbrochen, weil es gibt einen Elfmeter. Aber selbst wenn das zu 1% ein Elfmeter ist, das ist A, keine Fehlentscheidung, und B, ist es schon hart für Atlanta oder für dein Team, wenn du A, den Elfmeter nicht bekommst und B, das Tor nicht bekommst. Weil, ja, und ich meine, wie gesagt, das waren beides Elfmeter, machen wir uns nichts vor. Du musst halt nicht so dumm faulen im Strafraum. Und in das zweite war halt ein ärgerliches Handspiel. Klar, er schießt ihn an und so weiter, kann man sich drüber streiten, aber passiert halt.
Ja, aber er hat ja einen Ball ausgebremst.
Und ich meine,
also von dem her war es schon
Atlanta
eindeutig.
Atlanta hat absolut guten Fußball gespielt.
Vor allem das 4:1 von Giacomakis war ein sehr schönes Tor. Sahnetreffer, würde ich sagen. Wie er den da per Annahme so übers ganze Tor in den Winkel reinschlenzt. Sehr schön.
Ja, aber es gab echt viele schöne Tore an dem Wochenende. Also wir fahren jetzt aus dem Stegreif 3 Stück ein, die allesamt gerne das Tor der Woche werden können. Muss man einfach mal so sagen.
Ich habe aber eine These noch. Meine These ist, weil ich auch finde, dass New England jetzt gar nicht so schlecht gespielt hat. Die hatten einfach in manchen Situationen extrem viel Pech. Allerdings waren sie spielerisch, finde ich, schon gut drauf. Hätten sie an dem Spieltag gegen ein anderes Team gespielt, und da können wir sogar Teams nennen, dann hätten sie diese Partien gewonnen, weil beispielsweise wäre ihr Gegner der New York City FC oder Portland gewesen, die beide eine Partie gegeneinander gespielt haben und wirklich grottenschlechten Fußball gespielt haben. Das wäre für die Refs sehr einfach gewesen, weil sie dafür definitiv besser standen, besser gespielt haben, aufgebaut waren und auch durchaus Chancen hatten.
Was mir auch aufgefallen ist, dass die Teams, da zählt jetzt auch New England dazu, die unter der Woche Champions League gespielt haben, also Doppelbelastung, alle nicht so gut in der MLS gerade dastehen. Ob es jetzt ein Orlando ist, ob es ein Houston ist, gut, Philadelphia kann man jetzt nicht sagen, da ist das Spiel ausgefallen. Wahrscheinlich haben sie das Wetter manipuliert, weil sie keine Kraft hatten. Und New England jetzt auch, die schwächeln alle ein bisschen.
Erstmal, wo du hier das. Also habt ihr noch was zu Atlanta gegen die Refs?
Nö.
Nee, du hast gerade hier den New York City FC erwähnt. Also erstmal hat die MLS ja vergangene Woche Bilder veröffentlicht, wie das Stadion ausschaut, und es gab einen guten Kommentar von einem Facebook-Nutzer, den hast du, Anne, reingestellt, dass er kaum warten kann, einen Besuch im Naming Rights Sponsor Stadium zu machen oder es zu besuchen. Weil aktuell hat natürlich das neue Stadion noch keinen Namen und deswegen hat halt die MLS oder halt die Designer oder halt die diesen Entwurf gemacht haben, außer an die Fassade Naming Rights Sponsor Stadium hingeschrieben und muss einfach sagen, es passt irgendwie zu New York City FC beziehungsweise der Verein. Ich will nicht sagen, macht sich peinlich, aber es ist halt irgendwie so ein kleiner Meme-Verein.
Aber
hier die Sache mit diesem Banner, der irgendwie 3 Quadratzentimeter groß ist, dann haben sie da kein Stadion und müssen tatsächlich im Stadion des Rivalen spielen und jetzt sowas. Also es ist doch
naja,
irgendwie.
Aber man muss sagen, wo Nashville und Inter Miami die neuen Stadien vorgestellt haben, stand da auch sowas Ähnliches drauf, weil da auch noch kein Sponsor klar war. Also zwar nicht so und also,
das weiß ich doch.
Aber da stand auch so Sponsor Stadium oder irgendwie sowas drauf, also ja.
Nein, also, aber ansonsten, ich finde das eigentlich, wie soll ich es jetzt beschreiben, also es sieht für mich eher aus wie eine Eishockeyhalle als ein, wie ein Fußballstadion.
Ich finde es eigentlich ganz schick.
Zumindest von außen.
Ich finde es eigentlich ganz schick.
Ja, es sieht echt gut aus, also machen wir uns nichts vor, es sieht echt super aus, aber es ist halt, ja.
Ja, ist halt mal was anderes,
cool.
Ein bisschen so. Der Eingang ist halt innovativ, okay. Neu. Sowas hat man, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Mit dem Cube. Mal schauen, wie das so in Real Life dann aussieht.
Ja, das sind ja jetzt eh Bilder. Ich meine, in Real Life sieht das wahrscheinlich echt nochmal komplett anders aus.
Wobei der Cube da mich schon so ein bisschen auch an das Yankee Stadium erinnert. Weil dort ist es bei den, gibt es auch eine recht große Halle, je nachdem, von welcher Seite du reinkommst. Von da aus verteilen sich dann die ganzen Wege nach oben oder zu den Rängen halt. Und auch dort blenden, arbeiten sie recht viel mit so mit Lichteinblendungen. Ich vermute, dass die Grundidee tatsächlich von dort stammen könnte. Und also, es sieht ja schon ganz cool aus. Aber ich fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch, dass man nicht einfach oben den Teil da weglässt mit dem Namen. Das kannst du ja immer noch raufmachen, aber erstmal, wenn du die Bilder vorstellst, dass du das dann weglässt. Und der Kommentar ging ja übrigens noch weiter. Der schrieb nämlich noch, dass er sich schon darauf freut, wenn er dann im Visiting Team Name Here Bereich steht oder im Home Team Name Here stehen kann. Eine schöne Rivalität macht das dann aus.
Ja, also, wie gesagt, ich meine, es ist allemal so ein Stadionbesuch wert, definitiv. Ich meine, wenn ihr da drüben seid und das Stadion schon stehen sollte, dann go for it.
Aber erst ab 27.
Erst ab 27, korrekt. Was zwar nicht bis zur 27. Minute dauerte, war die Nachspielzeit. Denn die war schon nach weniger als 10 Minuten fertig. Aber trotzdem hat es für Portland gereicht, das Spiel doch noch zu gewinnen. War eine lange Zeit gegen. Echt, sorry für die Überleitung, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, es tut mir leid. Wie gesagt, New York City FC war lange Zeit, ich will nicht sagen am Drücker, haben auch ein paar Absetztore geschossen oder oftmals kam sie vors Tor, aber es stand halt immer nur 1-0 und wenn du es vorne nicht machst, dann kriegst du es halt hinten rein. Und genau das ist passiert. Haben ein Tor kassiert, kurz vor Schluss und dann halt in der Nachspielzeit. Dann noch das 2-1. Einer der sehenswerten Treffer an dem Wochenende, muss man tatsächlich sagen. Einfach mal Freistoß schon ausgeführt, Ball kam über Umwege und dann hämmert man das Ding halt einfach mal rein. Schönes Tor, Vincent. Du als Sammler von Traumtoren in deiner Videothek. Welche Note gibst du dem Tor?
Eine solide 2 kann man da schon geben.
Ja, auch wenn es die Timbers sind, muss ich neidlos anerkennen, dass das Tor super war. Also kannst du nicht kritisieren, das Tor. Beziehungsweise kannst du nicht besser schießen. Zumal wer trifft, hat recht.
Ich muss aber zu dieser Partie noch was sagen. Was schon aufgefallen ist, irgendwie der New York City FC war die Partie über die meisten Strecken die drückende Mannschaft. Ich glaube, es war sogar in der zweiten Halbzeit, dass sie bis zur 68. oder 70. Minute schon vier Situationen hatten, wo sie entweder ein Tor machten oder kurz davor waren, ein Tor zu machen, es aber jeweils abseits war. Also sie hatten ihre Chancen und sie haben wirklich versucht, da mehr als ein 1-0 draus zu machen. Aber wie sie die Chancen genutzt haben, war wirklich überhaupt nicht gut. Und wie die Timbers verteidigt haben, war auch eine Katastrophe. Die Tore, die Timbers dann gemacht haben, die waren beide ziemlich gut. Beide recht überraschend. Aber der New York City FC hätte dieses Spiel gewinnen müssen. So ein Spiel zu verlieren, ist dann könnte dich am Ende Playoffs kosten. Weil das sind ganz wichtige drei Punkte, die du da verlierst.
Definitiv. Also, wobei es die Playoffs kosten wird, weiß ich nicht. Ist dies ja noch zu lange und du kannst natürlich nicht sagen, dass du jetzt wegen diesem einen Spiel die Playoffs verpasst hast, weil dann ist das ein Resultat aus Misserfolgen über die ganze Saison.
Ja, wenn es am Ende nicht drei Punkte Unterschied sind. Wenn die drei Punkte am Ende fehlen, dann können wir uns daran zurückerinnern, dass es dieses Spiel war.
Ja, aber dann kannst du ja sagen, wenn die drei Punkte am Ende fehlen, dass sie zum Beispiel nicht die Supporters Shield oder so gewinnen. Ich meine, wenn sie jetzt alles gewinnen, bis auf diese drei Punkte dann irgendwas verpasst oder keine Ahnung, nicht Erster werden, dann kannst du es ja wirklich sagen, aber aktuell, du hast immer Spiele, wo du das Tor nicht triffst, beziehungsweise wo es mal besser läuft, mal schlechter läuft, aber das an einem, oder die ganze Saisonleistung an einem Spiel festzumachen, kannst du nicht.
Nee, habe ich ja auch nicht gesagt, sondern.
Außer du holst 99 Punkte und spielst bis auf ein Spiel in der Invincible Season, dann kannst du natürlich sagen, hier das eine Spiel, schaut mal, war scheiße, aber. Ansonsten kannst du das nicht machen.
Nee, ich sage ja auch nicht, dass es nur an diesem einen Spiel liegt. Aber das, wenn du solche Spiele hast, wo du eigentlich von einem Spiel, was wirklich schon eh schlecht ist, aber von den beiden Mannschaften nicht schlecht spielen, immer noch das Team ist, was am besten spielt, es aber überhaupt nicht schafft, diesen Ball mal ins Tor zu bringen, weil man überhaupt nicht miteinander abgestimmt ist und weil die Chancen da teilweise wirklich mehr als fahrlässig weggeworfen wurden, dann darf man sich am Ende nicht wundern. Vor allem, das ist der entscheidende Punkt, ist das ein Heimspiel gewesen. Ein Heimspiel, bei dem sie 1-0 geführt haben, fast die komplette Zeit über, wo sie so viele Chancen liegen lassen haben. Also sie hätten eigentlich 3-4-0 schon führen müssen, haben sie aber nicht. Auswärts ist es ja immer noch mal was anderes. Du freust dich auswärts über jeden Punkt, den du mitnehmen kannst. Deswegen ist es ja umso wichtiger, dass du die Heimspiele wirklich solide spielst. Und bisher hat es in dieser Saison für New York City FC ja noch nicht so richtig gut geklappt. Die haben aktuell 0 Punkte.
Naja, wir schauen mal, was der New York City FC für eine Entwicklung hinnimmt. Wir machen ein kurzes Päuschen, sind dann gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de. Ich hoffe, ihr habt alle einen Schluck getrunken und seid bereit für die vermutlich letzte Viertelstunde unseres MLS-Podcasts, Folge 188. Wir haben uns ja gerade so ein bisschen schon über die Spiele der MLS unterhalten am vergangenen Wochenende. Und es gibt so einen kleinen Win der Woche, würde ich jetzt mal sagen. Da hat sich jemand was ganz Besonderes einfallen lassen, aufgrund der doch sehr kalten Temperaturen. Vincent?
Ja, also das war in Toronto. Die haben ja Charlotte empfangen. Und beim Einlaufen haben die Einlaufkinder, ich weiß jetzt nicht, ob es nur Mädchen waren, irgendwie sind mir nur Einlaufmädchen aufgefallen, aber ich sage jetzt mal Einlaufkinder, die hatten so ein langes Thermoshirt halt an und Deko drüber. Aber ja, als Kind frierst du halt dann trotzdem bei den eisigen Temperaturen. Und dann haben einige Charlotte-Spieler, ich glaube so 3, 4, haben dann ihre Jacke ausgezogen beim Einlaufen, als sie dran standen und diese Jacke um die Kinder über die Schultern gelegt und so. Fand ich eigentlich eine ganz schöne Aktion, dass die Kleinen nicht so frieren mussten. Man sah jetzt nur einen Ausschnitt bei den Charlotte-Spielen. Ich weiß nicht, ob es bei Toronto, ob die da auch was gemacht haben oder nicht. Aber man sah es bei, ich glaube, 3, 4 Charlotte-Spieler müsste das gewesen sein. Die anderen Charlotte-Spieler haben auch die Kinder ein bisschen so warm gerieben, sage ich mal, an den Schultern ein paar. Ja, Also ein bisschen Kitz gewärmt bei den eisigen Temperaturen. Das ist, ja. Aber gut, dafür waren dann die Charlotte-Spieler wie festgefroren im Spiel und Toronto gewann 1-0 durch ein sehenswertes Türchen von Insigne.
Ja, damals wieder sehenswerte Tore gab es ja allemal an dem Wochenende. Nein, ich finde generell so Aktionen, ich finde, ich sagen menschlich, aber das ist einfach eine tolle Aktion, sowas. Also das gefällt mir, das ist auf alle Fälle der Win der Woche. Wenn du sagst, es gab nur Einlaufkinder, die deiner Meinung nach Mädchen sind, es könnte natürlich sein, dass es an dem Internationalen Frauentag liegt.
Das kann sein.
Weiß ich aber nicht.
Stimmt, ja.
Am Internationalen Frauenkampftag, bitte.
Entschuldigung. ja, ich übrigens, ich hoffe, du hast den Feiertag genossen, Anne. Ich musste arbeiten.
Feiertage sind immer gut.
Ja. Nein, also wie gesagt, wie Winston schon gesagt hat, Toronto 1 gegen Charlotte gewonnen. Ansonsten gab es tatsächlich echt noch ein paar viele Spiele, die wirklich kurz vor knapp erst entschieden wurden. Und das war echt krass. Also, was erwähnenswert ist, ist Fabian Helbers hat wieder getroffen. Das hat nichts gebracht, wenn du halt in der 90. plus 10 noch 2-1 fängst gegen die Crew. Ansonsten hat auch Minnesota Spielzeit gewonnen in der 90. plus 6. Nachdem tatsächlich Orlando nach 10 Sekunden oder 20 Sekunden in Führung gegangen ist, hat für die kurze Zeit später einen Doppelpack erzielt. Auch nicht schlecht. Dann gab es doch noch irgendwo kurz vor Schluss ein Tor, oder? Genau, in der Nachspielzeit bei Austin gegen St. Ja. Louis gab es auch in der 90. plus 3 den Ausgleich. Und das war's, glaube ich, oder?
Bei Zumindest Austin St. Louis kann man auch noch erwähnen, dass der deutsche Eduard Löwen einen Elfmeter verwandelt hat für St. Louis. Also er hat sich auch auf die Liste der Torschützen gedrängt. Und neben Löwen und Herbers hat dann auch noch der Österreicher Alessandro Schöpf für Vancouver getroffen, die 2-0 gegen San Jose gewonnen haben.
Der Massimo Schöpf, wie jetzt ein weißer alter Trainer sagen würde, der sicherlich noch irgendwo in den Katakomben der Weltdienstarena rumeiert.
Und man kann auch noch erwähnen, beim Spiel Salt Lake gegen Colorado hat Noel Kaliskan sein Startelf-Debüt in der MLS gegeben für Salt Lake. Wurde dann in der 82. Minute ausgewechselt, aber ja, hat fast durchgespielt, Startelf-Debüt. Leider hat.
Ich finde eher, was wichtig, was erwähnenswerter ist, ist nicht die Tatsache, wer irgendwie ein Debüt gegeben hat, sondern.
Hallo, ist ein deutscher Spieler.
Ja, der Jasper, der Löffelsend aus Cologne, hat tatsächlich gefehlt. Wurde eingewechselt. Was ist aber so besonders? Ich meine, wir erwähnen jetzt nicht jeden deutschen Spieler, der irgendwie in der MLS aufläuft.
Weil er gegen sein altes Team gespielt hat?
Korrekt. Der hat gegen sein altes Team gespielt. War ja bis vor der Saison bei
Real Salt Lake.
Real Salt Lake. Und zwei witzige Fun Facts. Also Nummer eins, der wurde in 11 Minuten schon eingewechselt für Ronan. Sah dann gelb und wurde dann kurz vor Schluss ausgewechselt. Also gelungener Arbeitstag. Ich weiß nicht, ob er sich tatsächlich irgendwie verletzt hat oder ob er stark gelb-rot gefährdet war. Kann beides sein. Sucht euch aus, was realistischer ist, beziehungsweise was euch besser gefällt.
Was ich in der Partie übrigens interessant fand, war, es gab ja einen Elfmeter für die Rapids. Und also ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig, dass die Salt Lake-Spieler überhaupt nur sich beschwert haben, dass da Elfmeter gepfiffen wird. Weil im Vergleich zu den Elfmetern, über die wir vorhin gesprochen haben, war der sehr eindeutig. Ich weiß leider nicht mehr, wer es von Real Salt Lake war, aber der Ball fliegt in seine Richtung von oben, kommt, ohne groß Schwung oder so. Und er will eigentlich versuchen, ihn so ein bisschen wegzuköpfen. Der Ball geht aber leicht rechts neben ihm sozusagen oder neben seinen Kopf. Und daraufhin entscheidet er sich einfach, seinen Oberarm zu nehmen, um den Ball wegzulenken und drückt den Ball halt damit dann weg. Und dann wird halt Handspiel gepfiffen. Finde ich jetzt nicht so abwegig.
Ja, das war, wie heißt er? Ineli. Der das zwischenzeitliche 1-0 Schuss. Hat er so quasi vorne das Tor gemacht und hinten verschuldet, muss man so auszudrücken. Ansonsten, vielleicht Geschwindigkeitshalber, wenn ich es gerade nicht erwähnt habe, die Rapids haben das Spiel 2-1 gewonnen. Ansonsten noch ganz kurz erwähnen, Montreal hat in Miami gewonnen, Messi hat nicht gespielt. 3-2 hat man am Ende gewonnen. Man muss dazu sagen, Miami hat 2 Absetztore geschossen und auch so eigentlich echt stark gespielt für das, dass Messi nicht gespielt hat, Suarez erst später reinkam. Erwähnenswert der Treffer zum 2-3 von Jordi Alba. Sehenswertes Tor. In meinen Augen mit das schönste Tor im Spieltag, wenn nicht sogar das schönste, hat er echt stark gemacht und man sieht einfach, dass er immer noch ein absoluter Baller ist. Also machen wir uns da nichts
man
vor.
Man muss ja auch noch die Vorlage von Busquets sehen, wie er im Rücken...
Ja, die Vorlage war, also...
War Gold.
Ich will nicht sagen, Prime Barcelona, weil dafür sind sie mittlerweile zu alt, aber Busquets auf Alba ist halt... Ja.
Die haben sich
blind
verstanden.
Es klingt nicht so geil, das ist geil. Also,
so muss man sagen.
Bei aller Sympathie, die ich für Miami nicht besitze, das muss man etwas anerkennen, dass die einfach krank gebaut sind. Bevor wir jetzt hier zur NWSL bzw. generell zu den Damen kommen, ich möchte noch 2 coole Vereine erwähnen, die eine reingestellt habt von der UPSL, also von der United Soccer Pro League. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig zusammengedichtet.
Nein, das war nicht korrekt.
Fast richtig, United Premier Soccer League, ich weiß. Ich hatte es hier noch offen. Und zwar gab es 2 neue Teams, die... Beziehungsweise erstmal die Frage, Anne, was ist denn die UPSL?
Das ist tatsächlich einfach eine Amateurliga, die aber schon recht lange besteht und regelmäßig mal neuere Teams aufnimmt.
Genau. Und da sind jetzt 2 Vereine hinzugekommen. Ich erwähne zum Beispiel die Namen generell witzig finde. Und zwar ist das eine The Power of Friendship FC aus Orlando. Auch ein absolut cooles Logo. Und der zweite Name, was in meinen Augen mit eigentlich einer der besten Namen ist, die du generell haben kannst, ist Son of a Pitch FC. Oder auch kurz Soap FC aus Staten Island. Kann man irgendwo schauen, Anne? Weißt du das so als USL-Korrespondentin oder?
Ja gut, die USL kann man auf YouTube sehen, aber die UPSL...
Das weiß ich.
Teilweise. Also manchmal gibt es verschiedene Streaming-Anbieter, die das ermöglichen, aber ich glaube bei der UPSL zurzeit nicht. Aber wenn man in den USA gerade mal ist, dann auf jeden Fall mal vorbeifahren. Ich glaube, das sind ganz witzige Teams.
Ansonsten springen wir doch mal zu den Damen oder habt ihr noch was zu unseren Herren? Okay. Ja, der Goldene Cup hat stattgefunden, Anne.
Ja, genau. Der CONCACAF Gold Cup der Frauen. Und also für die US-Frauen hat er okay begonnen. Die sind ja eh gerade in so einer kleinen Krise. Sportlich ist es zwar okay, aber das ist nicht mehr das, was man sozusagen kennt. Was auch daran liegt, dass da gerade so ein Generationsumbruch stattfindet. Alles, was halt immer mal mit dazugehört. Und diese kleine Krise gab es auch beim Gold Cup, weil sie in der Gruppenphase ein Spiel verloren haben. Und das erste Mal seit, ich glaube, 16 Jahren? Ich glaube, es waren 16 Jahren oder roundabout 16 Jahren. Nämlich gegen Mexiko. 0-2 hatten sie dort verloren. Mexiko ja auch eh ein sehr ambitioniertes Team, sagen wir es mal so. Die da sehr engagiert spielen und in dem Fall dann einfach verstanden haben, wie sie die US-Frauen in das Licht führen können. Danach hat sich das US-Team aber gefangen. Sie spielten danach gegen die Dominikanische Republik, gewann 5-0. Anschließend gegen Argentinien, dort gewannen sie 4-0. Nee, sorry, die beiden Spiele waren schon davor. Danach gab es nämlich noch ein ganz interessantes Spiel gegen Kolumbien. Und wir wissen ja von der WM, dass auch die Frauen aus Kolumbien sehr eigensinnig spielen. Also sie spielen extrem viel mit Mindgames und sie gehen sehr, sehr oft auf die Knochen. Versteckte Fouls sind extrem viele im Spiel. Das war auch da der Fall. Und in dem Fall gibt es eine Spielerin, die besonders aufgefallen ist, nämlich Alex Morgan, die im Gold Cup nicht die Nummer 13 wie immer trug, sondern die 7, weil sie nachnominiert wurde und man dann automatisch immer die Nummer nehmen muss von der Person, für die man nominiert wurde. Weil Alex Morgan sich das nicht hat gefallen lassen, was da passiert. Und da durchaus die ein oder andere Situation auch nutzte, um einen kleinen Disput auszudiskutieren oder um deutlich zu machen, hier geht's jetzt nicht weiter. So gab es beispielsweise eine Situation in der 13. Minute schon. Dort gab es einen Foul im Strafraum, weshalb es einen Elfmeter geben sollte. Allerdings haben mehrere kolumbianische Spielerinnen minutenlang diesen Ball quasi festgehalten und nicht hergeben wollen, sodass es nicht möglich war, diesen Elfmeter auszuführen. Und irgendwann hat man es dann doch geschafft, den Ball sich nehmen zu können. Daraufhin stellten sich die kolumbianischen Spielerinnen einfach auf den Punkt, um weiterhin zu verhindern, dass da weitergespielt wird. Und die Schiedsrichterin versuchte das dann irgendwann auch mal zu unterbinden. Dann war gerade alles dabei, alles aufgebaut sozusagen für den Elfmeter. Man wollte sozusagen gleich anpfeifen für den Elfmeter, läuft wieder eine kolumbianische Spielerin in den Strafraum und läuft da vor den Ball. Und für die Aktion gab es nicht mal eine Karte, was schon wirklich arg an der Grenze ist. Also dermaßen zu verzögern und dermaßen versuchen, das Mindgames zu machen, ist halt echt, also das ist halt schon nicht mehr sportlich. Störte nicht, Lindsay Lohan sage ich schon jedes Mal, Hohen, war diejenige, die zum Elfmeter antrat, auch traf. Und am Ende gewannen die US-Frauen diese Partie mit 3-0. Danach gab es dann eine Partie, die ich vorhin schon mal angedeutet hatte. Nämlich eine Partie, die quasi wortwörtlich im Wasser versunken ist, gegen Kanada. Auch die kanadischen Frauen bis dato ein ganz solides Turnier gespielt. Und das Spiel fand in Kalifornien statt, in San Diego, wenn ich jetzt nicht mehr völlig falsch liege. Und es hat extrem geregnet und der Platz war komplett nass. Und wer sich da mal die Highlights ansieht, wird feststellen, dass man es kaum geschafft hat, mit dem Ball auch nur ein paar Meter zu laufen, weil der Ball jedes Mal in irgendeiner Pfütze liegen blieb. Und die Spielerinnen dann quasi dran vorbeirannten, weil sie natürlich den Schwung noch mit hatten. Und das war dann natürlich auch kein schönes Spiel, weil spielerisch konntest du da nicht viel machen. Du hast auf jeden Fall versucht, diesen Ball irgendwie von A nach B zu kriegen, versucht dich nicht zu verletzen in dieser Partie. Und sie wurde unangenehm spannend. Das war bei uns, also zu deutscher Zeit konnte man tatsächlich dieses Spiel noch ganz okay sehen, weil ich glaube, es war schon um 6 oder 7 morgens. Also die ein oder andere haben es vielleicht sogar gesehen. Die US-Damen gingen in Führung. Allerdings wurde dann von Kanada in der 82. Minute ausgeglichen. Daraufhin gab es eine Verlängerung. Und in der Verlängerung traf dann Sophia Smith zum 2-1. Und in der Nachspielzeit der Verlängerung gab es erneut den Ausgleich, weshalb es dann zum Elfmeterschießen kam. Und da war es dann letztendlich Alyssa Neuer, die 3 Elfmeter gehalten hat tatsächlich und die US-Frauen ins Finale gebracht haben. Und im Finale trafen sie auf Brasilien, die zuvor Mexiko geschlagen hatten. Und das Finale war jetzt quasi ganz frisch gewesen. Wir nehmen am heutigen Montag auf. Und dort siegten sie mit 1-0 nach einem Treffer von Lindsay Horan, die aber auch ein bisschen was gut machen muss. Sie ist Kapitänin der Nationalmannschaft und äußerte sich letztens in einem Interview nicht so positiv über die amerikanischen Fußballfans, so nach dem Motto, dass sie kein Verständnis für, also kein Fußballverständnis hätten, kam nicht so gut an. Sie hat sich dann im Nachhinein auch entschuldigt. Und ja, anscheinend versucht sie jetzt auch mit mehreren Treffern mal wieder die Wogen ein wenig zu glätten. Alles in allem sind sie für die Olympischen Spiele qualifiziert und, das waren sie vorher jetzt auch schon, und haben sich den Gold Cup geschnappt, also eine weitere Trophäe, die, ich glaube, mit 1 Million Dollar dotiert ist. Also wieder ein bisschen Taschengeld.
Erstmal, um das Ganze zu vervollständigen, der Elfmeter hier gegen Columbus, würde ich jetzt sagen, gegen Kolumbien. Klar, das Reinlauf und so weiter muss sich sein. Die haben auch die ordentliche Quittung bekommen. Zumal nach 10 Minuten so einen Aufstand zu machen, ist dann echt frech.
Na gut, also es zog sich immer wieder durchs ganze Spiel. Das war nicht nur die eine Situation, sondern es war immer wieder so, dass wenn es einen Freistoß gab, ist der Ball halt weggenommen worden und dann damit weggerannt. Das ist total absurd.
Ich finde es irgendwie schade. Gut, ihr wisst es ja, das hatten wir vorher noch das Thema. Dadurch, dass ich kaum noch so oder kein Social Media nutze, also quasi Twitter, Instagram, Facebook und alles gelöscht habe, kriege ich halt kaum noch irgendwie was mir dann gerade zum Gold Cup oder so. Kriege ich halt gar nicht mit, bin ich ehrlich. Also ich habe auch nicht die Zeit dazu, immer irgendwie alles rund um Fußball zu prüfen. Leider nicht. Ich meine, wäre schön, wenn man damit seine Brötchen kaufen kann. Aber ich habe das echt nicht mitbekommen. Und du konntest es ja auf YouTube anschauen. Es ist ja eigentlich schon cool, wenn du so ein Turnier anschauen kannst. Aber ich freue mich natürlich, dass die USA gewonnen hat. Sind ja genauso wie Deutschland auch bei Olympia dabei. Brasilien weiß ich jetzt nicht, aber ist eine gute Vorbereitung gewesen, definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Und also ich glaube, wer sich tatsächlich wieder ganz gut für die Nationalmannschaft empfohlen hat, war Alex Möhring, die in den entscheidenden Spielen gezeigt hat, warum sie so wichtig ist. Also wie zum Beispiel in dieser Partie gegen Kolumbien, war sie einfach diejenige gewesen, die sozusagen die anderen Spieler so ein bisschen aus der Schussbahn genommen hat und halt immer wieder dann in die Mindgames mit den Gegnerinnen gegangen ist, was wahnsinnig wichtig für dieses Team war. Also ich gehe fast davon aus, dass sie für die Nationalmannschaft nominiert werden sollte. Und gerade die jungen Spielerinnen sind oft mit Toren oder sehr guten Aktionen aufgefallen. Da gibt es noch einiges zu verbessern auf jeden Fall, aber man kann, glaube ich, auch mit positiven Momenten herausgehen. Und noch besser, die NWSL startet jetzt auch wieder am Wochenende. Also auch dort wird es jetzt weitergehen.
Wo kann man denn die NWSL schauen an? Ich meine, MLS, ist ja klar, du hast einen Season Pass auf Apple TV, wo du dir Spiele anschauen kannst. Manche werden auch gratis übertragen auf der Seite der MLS. Aber wo kannst du als Fan, Supporter die NWSL schon, zumal ja viele Spielerinnen nun aus Europa, prima aus Deutschland, dann gewechselt sind?
Die NWSL hat ja erst vor kurzem, was heißt vor kurzem, wir hatten ja schon mal darüber diskutiert, vor einigen Wochen einen großen Vertrag mit mehreren TV-Anbietern unterschrieben. Unter anderem, das ist so ein bisschen die Problematik, dass es, glaube ich, aus Europa trotzdem noch recht schwer wird zu sehen, weil die Rechte verteilt sind. In den USA kann man es beispielsweise auf CBS Sports sehen, auf ESPN, ganz klassisch, was trotzdem sehr gut ist, weil es gerade ESPN natürlich ein guter Sender ist oder ein sehr weitreichender Sender. Aber man kann auch einige der Spiele auf Amazon Prime Video sehen. Und das ist eher noch die Möglichkeit, vermute ich, für Zuschauer aus Deutschland, die Spiele dann sehen zu können.
Habt ihr noch was?
Nee.
Okay. Ja gut, dann heißt es Abschied nehmen. Aber es ist kein Abschied für immer, sondern ein Abschied von kurzer Dauer. Denn wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr natürlich sehr gerne wie immer ein Feedback da lassen auf unseren Kanälen. Ihr könnt auch gerne im Discord vorbeischauen. Wir sind eigentlich regelmäßig drin, schauen auch gerne gemeinsam Spiele an und reden auch so viel über die MLS. Ansonsten, gut, Fantasy ist leider voll. Ihr könnt aber immer noch Kicktipp beitreten. ist kostenfrei, müsst ihr euch nur anmelden mit E-Mail-Adresse und Kennwort. Wenn ihr es nicht kennt, checkt es gerne aus. Auch da ist ein Tippspiel von uns vorhanden. Ansonsten bleibt gesund. Wenn ihr krank seid, werdet gesund oder übersteht den Frühling wie ich. Und wir hören uns wieder bei einer weiteren Folge des MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de.
Bye-bye.
Bis Spätersburg.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.